müssen geil sein, Männer müssen cool sein, Jobs müssen Geld bringen.
Ich bin Joel Rothaus, ich bin Schlagzeuger bei der Band International Music zusammen mit Peter und Petro.
Jobs müssen geil sein, Frauen müssen cool sein, Männer müssen Geld bringen.
Der VT ist der Verband der unabhängigen Musikunternehmerinnen. Wir sind ein Zusammenschluss von selbstvermarktenden Musikerinnen, von Labeln, von Verlagen und aber auch von Presswerken, die alle eins gemeinsam haben: Sie gehören nicht zu den drei großen Major Companies. Also das sind nicht Universal, nicht Warner und nicht Sony.
Jörg Heidemann, Geschäftsführer des VUT.
Unsere Aufgabe sind im Wesentlichen drei zentrale Aufgaben. Das erste ist die Wissensvermittlung für unsere Mitglieder. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass unsere Mitglieder am Ende des Monats ein paar Groschen mehr im Portemonnaie haben. Das heißt, wir versuchen auch wirtschaftliche Rahmenverträge auszuverhandeln. Und der dritte wesentliche Bereich ist tatsächlich klassische Lobbyarbeit, wo es im Wesentlichen darum geht, der Politik zu erklären, unter welchen Rahmenbedingungen Musiker und Musikerinnen von ihrer Kunst leben können oder eben halt auch nicht.
Wir sind ein recht energiegeladener Stromgitarrendreier aus Berlin.
Sängerin und Gitarristin Mel vom Trio Shirley Holmes. Dazu gehört noch Miss Siggi an Bass und Gesang und...
Ich übergebe an unseren Schlagzeuger.
Wir sind seit einigen Jahren unterwegs. Wir haben 2020 unsere dritte Platte veröffentlicht. Und seit Corona-Einstieg läuft es eigentlich ziemlich gut. Wir haben einen ziemlich schönen Sommer hinter uns bis jetzt.
Kunst und Kohle, wie Bands heutzutage überhaupt noch Geld verdienen. Eine Sendung von Anja Buchmann.
Lieben, hassen, küssen, kacken.
Kunst und Kohle, schwieriges Thema. Denn das gilt natürlich nicht nur für die Musikszene. Es wird nicht gerade mit großer Begeisterung über Einnahmen gesprochen, meint auch Joel Rothers von International Music.
Also tatsächlich ist das Thema Geld und Einkommen ja nie ein leichtes, wenn man da nicht oft drüber spricht, auch außerhalb von Musik. Und deshalb ist es auch ein bisschen sehr ungewohnt, deshalb vielleicht der Widerwille. Also es ist natürlich interessant, das zu hören. Ist für mich auch interessant, wenn andere Leute darüber reden, aber ich weiß nicht, wie viel man selber davon auch preisgeben möchte, wie man sich aufstellt und so weiter.
Zunächst mal die Frage, womit verdienen Musikerinnen und Musiker bzw. Bands aus der deutschen Indie-Szene eigentlich ihren Lebensunterhalt? Ein komplexes Thema, das wir zunächst einmal mit zwei Beispielen aus dem Indie- bzw. Punk- und Alternative-Rock beleuchten wollen, den Bands Shirley Holmes und International Music. Natürlich, die Musikindustrie ist vielfältig. Es gibt viele Beteiligte, vom Session-Schlagzeuger, der für eine Tour- oder Studioarbeit gebucht wird, um die Musik anderer auf die Bühne zu bringen oder einzuspielen, über die Toningenieurin, die Bands aufnimmt und mixt, bis zum Musikautor, der für Interpreten Songs komponiert. In dieser Sendung geht es aber um Bands, die in festen Konstellationen, oft auch in mehreren Gruppen gleichzeitig zusammenarbeiten, die ihre Songs selbst schreiben. Denn die gibt es immer noch zuhauf, insbesondere im Rock-, Singer-Songwriter-, Blues- und Jazz-Bereich. Mel von Shirley Holmes über das, was ihnen als Band am meisten einbringt.
Das ist schon ganz klar Konzerte und Merchandising.
Wobei sie unter Merchandising offenbar auch Albumverkäufe verstehen.
In unserem Fall heißt es Vinyls, CDs, Shirts, Gymbags, Stoffbeutel, Feuerzeuge und so Kleinkram.
Jörg Heidemann vom unabhängigen Musikverband VUT bringt die Einkünfte, bei denen er allerdings das Merchandising nicht mit einbezieht, von Bands in folgende Reihenfolge.
Live, physisches Produkt, Lizenzgeschäft, Verwertungsgesellschaften und Streaming.
So viel ist klar. Die Einnahmen durch Konzerte, beziehungsweise am liebsten natürlich durch Auftritte bei möglichst großen Festivals, stehen nach wie vor an erster Stelle. Aber gerade das wird immer schwieriger durch vielfältige Gründe. Die Corona-Pandemie mit den Auftrittsverboten und Zugangsbeschränkungen hat viele Musikerinnen und Musiker schwer mitgenommen. Allerdings sehr unterschiedlich, je nach Bundesland. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel war die Situation vergleichsweise gut. Joel Rothers von der Essener Band International Music.
Wir haben am Anfang noch gedacht, wir haben Glück, weil wir sowieso keine Konzerte spielen wollten, um ein Album aufzunehmen. Das war in der allerersten Welle, da waren wir nach perfekt und dann ist es vorbei und dann können wir gleich touren. Und dann hat es aber nicht aufgehört, sodass dann die zugehörige Tour eben verschoben werden musste. Und das dann zweimal, und das heißt, dass das eben ein wichtiger Punkt ist, um sich da zu finanzieren als Band. Und persönlich, das ist eben weggefallen. Also wir haben ganz sporadisch noch Konzerte gespielt, immer dann, wenn es mal so ein bisschen ging. Also das waren dann vielleicht in den Jahren 2 oder 3. Das war dann schon krass. Aber da ging es ja eben sehr vielen so. Und abgesehen davon haben wir es dann ganz gut durch die Pandemie geschafft. Auch, muss man sagen, eben mit den vielen und guten Hilfen, die es in Nordrhein-Westfalen gab.
Aber es läuft noch nicht wieder gut. Diverse Festivals wie das bayerische Puls Open Air oder das hessische Rock am Stück mussten auch 2022 noch abgebrochen bzw. abgesagt werden. Viele Menschen haben immer noch Angst vor Ansteckungen oder schlicht zu wenig Geld, um sich eine Festivalkarte zu leisten. Stefan Reichmann, künstlerischer Leiter beim Haldern Pop Festival am Niederrhein, das dieses Jahr durchgeführt wurde, aber nicht ausverkauft war, sieht ein großes Problem im Personalmangel.
Also was am intensivsten teurer geworden ist, das weiß man ja nun, dass in der Pandemie Kultur relativ wenig stattfinden konnte und dass Leute einfach die Branche verlassen haben. Und mit diesen Leuten natürlich ein großer Erfahrungs- und Know-how-Schatz. Also viele Fachkräfte mussten sich umgucken und mussten andere Sachen einfach machen. Und das erleben wir ja gerade auch an Flughäfen. Die Komplexität ist ja zu erkennen und das kommt ja nicht von heute auf morgen zurück. Und die Personalkosten sind wesentlich höher. Und die Materialkosten teilweise auch. Aber als Beispiel, wenn ich jetzt ein Zelt aufstelle, sind die Kosten des Aufstellens mehr als das Zelt als solches oder Security. Aber das ist dann jetzt so. Das gilt ja nicht nur für uns. Das sind ja die Rahmenbedingungen für alle Festivalveranstalter weltweit.
Auf Musikerseite, Bands wie Revolverheld oder die wiedervereinigten Jeremy Days sagen ihre Touren ab, ebenfalls mit Hinweis auf Personalmangel, auf Inflation und steigende Preise sowie sehr schleppende Vorverkäufe. International Music hatten ihre Tour mit ca. 30 Konzerten im Mai und Juni. Bei ihnen hat es letztlich geklappt.
Das war aber natürlich auch bis kurz davor nicht ganz klar. Es war dann auch, wie entwickelt sich da die Lage. Und als es dann ging, waren wir irgendwie auch froh, dass wir es überhaupt machen können erstmal. Und dann war aber schon auch davor sichtbar, dass die Vorverkaufszahlen extrem, ja, sagen wir nicht extrem, aber die sahen schwierig aus. Also das heißt, man sieht ja dann, wie viele Tickets wurden schon verkauft an den jeweiligen Dates und das sah eben überhaupt alles andere als gut aus. Und dann waren wir schon, oh Gott, das wird ein Minusgeschäft für alle Beteiligten. Aber dann hat sich jeweils kurz oder relativ knapp vor den Konzerten hat sich dann noch einigermaßen gefüllt. Also es war jetzt keine pickepacke volle Tour in dem Sinne, aber war nie leer. Es gab sogar ein paar, dass sich nur ausverkauft wurden. Und das war tatsächlich aber auch so ein bisschen so der Corona-Schatten, dass die Leute natürlich, und das hätte ich auch so gemacht, nicht 4-5 Wochen vor dem Konzert schon sich ein Ticket kaufen, wo sie erstmal nicht wissen, ob sie selber gesund sind. Und wie die Regelungen dann aussehen. Also ich hätte das dann eben auch so gemacht, dass ich an dem Abend oder am Abend davor merke, okay, ich kann da hingehen, also kaufe ich jetzt noch ein Ticket.
5000 Seiten hatte meine Gitarre. Sie war wunderschön und ich hab sie oft gespielt. Irgendwann ist dir eine Seite gerissen und ich hab's nicht gleich verstanden. Ich hab sie einfach aus dem Fenster geworfen. Es gibt nicht viel, was ich so bereue. Zeig sie mir nochmal. Zeig sie mir nochmal.
Auch Shirley Holmes konnten ihre Tour einigermaßen unfallfrei durchführen. Im Sommer gab es einige Konzerte und auch Festivals.
Nee, da hatten wir ziemlich viel Glück. Es hat immer geklappt, wir haben immer Techniker gefunden und es waren immer Securities da. Aber wir hatten Glück. Es gab genügend andere Festivals, wo wir auch über befreundete Bands davon gehört haben, sozusagen, wo es halt nicht geklappt hat. Also bestes Beispiel ist auch dieses Puls-Festival vom Bayerischen Rundfunk, das abgesagt werden musste, weil zu wenig Security-Leute da waren. So.
Shirley Holmes spielen etwa 20 bis 30 Konzerte im Jahr, haben bisher 3 Studioalben und ein Remix-Album veröffentlicht, einen Song mit Rapperin Suki aufgenommen, im Vorprogramm der Hamburger Punk-Legenden Slime gespielt oder vor kurzem als Opener vor den Ärzten. Kann eine solche Band eigentlich von besagten Einnahmen über Live-Spielen, CDs und Vinyl sowie Merchandise-Artikel verkaufen, GEMA-Einnahmen und Streaming-Gelder leben?
Nein, können wir nicht, auf keinen Fall. Die Band trägt sich selbst, aber wir verdienen nichts daran, gehen höchstens gelegentlich mal auf Kosten der Bandkasse zusammen essen. Eine Pommes.
Ein bisschen besser sieht es aus bei International Music aus Essen, die 2018 mit ihrem ersten Album die besten Jahre auf sich aufmerksam machten und ca. 30 Konzerte im Jahr spielen. Außerdem haben 2 der 3 Musiker, Peter und Pedro, noch zusätzlich das Duo Düsseldorf Düster Boys, das quasi abwechselnd mit International Music in den Vordergrund rückt. Joel Rothers, DIY-Schlagzeuger von International Music und übrigens auch bildender Künstler,
Das kommt ein bisschen darauf an, was man möchte, glaube ich. Ich würde aber sagen, dass wir von der Musik auf jeden Fall einen Teil von dem Einkommen, was wir haben, generieren können. Man muss sich aber auch da noch auf jeden Fall breiter aufstellen. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich, bevor die Band angefangen hat zu veröffentlichen, habe ich noch in Düsseldorf gearbeitet als Assistent bei einem Behinderten. Das habe ich dann allerdings aufgehört, weil ich über die Band relativ schnell auch ein kleines Einkommen generieren konnte.
Die Türen aus Berlin. Mit dabei sind Andreas Spechtel von Japanik und Maurice Summen, Chef vom Label Staatsakt, bei dem auch International Music ihre Alben rausbringen. Durch die sogenannte Demokratisierung der Produktionsbedingungen können Musikerinnen und Musiker inzwischen auch selbst ihre Songs aufnehmen und veröffentlichen, etwa auf der Online-Plattform Bandcamp. Eine Plattform, die nicht erst seit den sogenannten Bandcamp Fridays in der Corona-Zeit ein sehr gutes Image hat. An diesen Freitagen bekommen die Künstler 100% der Einnahmen und normalerweise behält Bandcamp auch nur bis zu 15% für sich. Aber auch hier kann kritisiert werden. Zum Beispiel gibt es bei Bandcamp für das Streaming der Musik keine GEMA-Zahlungen an die Komponistinnen oder GVL-Gelder an die Performer. Die GVL ist die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten und zahlt an diejenigen, die an der Aufnahme der Musik mitgewirkt haben. Zudem wurde die Firma Bandcamp dieses Jahr vom Spielegiganten Epic Games aufgekauft. An Epic Games hält der chinesische Medienriese Tencent 40% der Anteile, der wiederum auch an Spotify beteiligt ist. Was das alles für Auswirkungen auf die noch einigermaßen künstlerfreundliche Plattform haben kann, wird sich zeigen. Zurück zur Bedeutung von Labels für aufstrebende Bands. Jörg Heidemann vom VUT.
Ich würde ja sagen, die Beziehung zwischen einem Künstler, einer Künstlerin und einem Label ist wirklich sowas wie eine Liebesbeziehung. Im besten Falle. Das ist eine Beziehung auf Augenhöhe, wo der eine, der von der Labelseite kommt, oder die eine, die von der Labelseite kommt, helfen kann, Geld in die Hand nimmt, investiert, ein Studio bucht, gegebenenfalls einen Vorschuss zahlt. Und dann kann der Künstler oder die Künstlerin entspannter an seiner, ihrer Version von Musik arbeiten.
Insbesondere kleine und mittlere Künstler und Bands müssen allerdings die Studioaufnahmen selbst bezahlen. Meist auch das Mastering, also die Endabmischung, je nachdem, wie der Vertrag ausgehandelt wurde. Mel von Shirley Holmes ist aber sehr begeistert von ihrem aktuellen Label Rookie Records.
Ja, also das Label übernimmt eigentlich das gesamte Produktmanagement von Herstellung bis Vertrieb. Und in unserem Fall ist Rookie tatsächlich auch in jeder Phase der jeweiligen Prozesse ein echt guter und super zuverlässiger Ansprechpartner, halt so wie eine größere Schwester oder ein größerer Bruder. Wir besprechen alles, entscheiden gemeinsam und generell kann ein Label aber auch sogar am Studioprozess beteiligt sein als externer Berater für Sound, Mix, Master, für den Single-Pick, für den Video-Pick. Gegebenenfalls kann ein Label auch Management-Aufgaben wahrnehmen und so weiter. Ja. Und für uns war, wie gesagt, diese Zusammenarbeit mit Rookie Records echt nochmal ein Game-Changer. Das ist ja für eine Band teilweise auch manchmal wahnsinnig viel, was man alles zu bewältigen hat. Und Teil dieser ja schon echt besonderen Label-Familie zu sein, hat dann auch eben nochmal ein paar andere Türen geöffnet. Zum Beispiel, dass wir in bestimmte Bands, also in Support-Slots reingekommen sind, zu denen wir vorher gar nicht so Kontakt gehabt hätten. Oder allein dadurch, dass wir in Newsletter von Rookie Records vorkommen, erreichen wir ganz andere Leute. Daraus generieren sich auch wieder Anfragen und ja, das macht tatsächlich viel aus.
Und gehasst von
Die Punkrock-Band Turbostart aus Schleswig-Holstein war auch mal bei Rookie Records unter Vertrag und ist derzeit auf Tour, ebenfalls verschoben, mit ihrem aktuellen Album Utlande. Rock etc. im Deutschlandfunk mit Kunst und Kohle, wie Bands heutzutage überhaupt noch Geld verdienen. Woraus bestehen eigentlich die regelmäßigen Kosten von Bands? Joel Rothers von International Music.
Probst du das im Mieten für Proberaum? Wir leisten uns auch einen eigenen Bandbus, das haben wir uns irgendwann entschieden, weil wir keinen guten Vermieter haben in Essen oder zumindest noch nicht gefunden haben. Ein Unterhalt von einem Bus kostet natürlich immer viel. Und dann eben Einkäufe von Merch und eigenen Vinyls. Vieles, was abgeht, ist dann aber von erwirtschaftetem Geld. Also das heißt, wenn wir ein Konzert spielen, gehen ja bestimmte Prozente eben an Dinge wie Management oder Booking-Agentur. Da gibt es festgelegte Prozentzahlen und das ist auch in Ordnung.
Mel von Shirley Holmes.
Ja, da geht es um Proberaummiete. In unserem Fall, weil Chris in Bremen wohnt und wir Mädels in Berlin, haben wir 2 Proberäume. Das ist dann übers Jahr gerechnet einfach schon eine echte Summe. Dann, wenn man ein neues Album macht, die Studio, Mix, Mastering, Herstellung, GEMA, Promo und Co. Also das ist immens. Also das ist 5-stellig, was da anfällt. Dann haben wir natürlich Equipment, Reparaturen, Neuanschaffungen, der Bandboss. Wir haben extrem hohe Fahrtkosten durch unsere Bremen-Berlin-Connection. Bei Konzerten zahlt man noch TontechnikerInnen, gegebenenfalls haben Bands auch MerchverkäuferInnen und Lichtmenschen dabei und ja, also Hashtag Neverending Story.
Also ein 5-stelliger jährlicher Betrag, der natürlich erstmal wieder eingespielt werden muss. Der Verkauf von CDs oder Vinyl ist immer noch ein wichtiger Posten für Bands, vor allem auf Konzerten, weniger in Plattenläden. Allerdings muss die Band dem Label in der Regel eine bestimmte Anzahl von ihren Tonträgern zum Selbstkostenpreis abkaufen. Chris von Shirley Holmes.
Zum Beispiel bei der letzten Platte haben wir eine bestimmte Stückzahl produzieren lassen sozusagen und dann gibt es einen Teil, den wir fest abnehmen und den restlichen Teil, das rechnen wir dann auf anderen Modalitäten sozusagen mit dem Label ab.
Also ein unabhängiger Künstler, ein unabhängiges Label macht eigentlich im Schnitt noch 40% mit physischem Produkt.
Jörg Heidemann vom Verband der unabhängigen Musikunternehmen VUT.
Und verdient damit auch mehr, denn wenn man sich halt anguckt, was kostet und was bringt, dann ist es sicherlich so, dass das physische Produkt auch dem Künstler immer noch mehr Einnahmen bringt als ein Stream. Wir haben das mal überschlagsmäßig ausgerechnet. Eine verkaufte CD oder eine verkaufte Vinyl bringt dem unabhängigen Künstler und der unabhängigen Künstlerin ungefähr 1,50 Euro. Um 1,50 Euro aus dem Streaming zu erreichen, muss ein Track mindestens 1000 Mal gestreamt werden.
Dennoch sind die meisten Bands bei aller Kritik an den verschiedenen Streaming-Plattformen dort vertreten. Am liebsten beim kleinen Dienst Deezer, eine Art Bandcamp unter den Streaming-Diensten, der schon seit 2019 ein sogenanntes User-Centric Payment System propagiert, aber bisher noch nicht umgesetzt hat. Ein solches System bedeutet, das Geld eines Abonnenten geht nur an die Künstlerinnen, die er auch wirklich streamt. Pro Stream zahlt Deezer, laut Info der Musikvertriebsplattform iGroove von 2021, 0,48 Cent. Bei Apple Music gibt es 0,58 Cent und bei Spotify etwa 0,35 Cent pro Stream. Der zählt allerdings erst dann, wenn er mindestens 30 Sekunden lang läuft. Wie viel letztlich bei den Künstlern ankommt, hat aber auch damit zu tun, was das Label an sie auszahlt.
Der Vertrieb nimmt seine Vertriebsgebühr, die ist im Schnitt ungefähr so 20%. Das wird durchgereicht ans Label und das Label teilt jetzt in meiner heilen Welt 50-50 mit dem Künstler. Und das ist das, was in der Independent Community auch passiert. Das ist hinterlegt. Fast alle Independent Labels weltweit haben seinerzeit eine sogenannte Fair Digital Declaration unterschrieben. Sowas wie eine Selbstverpflichtung, dass in dem Moment, wo Geld reinkommt, das auch wirklich fair und anteilig an den Künstler durchgereicht wird.
Dennoch bleibt nicht viel übrig. Das liegt zum einen daran, dass Marktführer Spotify eben nur ca. 0,3 Cent pro Stream zahlt, dass manche Labels einen deutlich höheren Anteil davon für sich behalten und auch daran, dass Spotify und die meisten anderen Dienste das sogenannte Pro-Rata-Prinzip bei der Verteilung der Gelder anwendet. Alle Streams kommen in einen Topf und die Einnahmen werden prozentual verteilt. Gäbe es insgesamt 1 Million Streams und eine Band hat 10.000 davon, dann erhält sie 1% der gesamten Einnahmen. Für Jörg Heidemann keine gute Lösung.
Wenn ich früher im Plattenladen eine Platte gekauft habe und ich habe eine Tom Waits Platte gekauft, dann ist das ganze Geld an die Tom Waits Platte gegangen und Madonna hat dann nicht noch 2 Euro von abgekriegt. Das ist eine Logik, die sich mir sehr vernünftig darstellt. Das heißt, wir brauchen in den Streaming-Welten definitiv einen Ansatz, der das Nutzerhörverhalten entsprechend in der Auszahlung berücksichtigt. Ich bin ein großer Freund davon, dass nur die Künstler von meinem Geld etwas abbekommen, die ich auch höre.
Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt ist er endlich vorbei. Weißt du noch, wir fuhren mit dem Sonnenwagen über das Firmament und wir pflückten das Zeug aus den Regalen, aus den Läden und wir waren komplett
Weißt du noch, wir regelten unsere Dinge übers Geld. Weißt du noch, wir haben uns alle beschriftet und zogen immer weniger an. Weißt du noch, als wir alle zu viel waren, weißt du noch, beschriftet und zu viel und unsere Bäuche, unsere kapitalistischen Bäuche.
Aus Sicht der Künstlerinnen und Künstler ist vieles frag- und verbesserungswürdig bei den Streaming-Diensten. Soll es weiterhin Freemium, also kostenlose Accounts mit Werbung geben, wo Musik komplett frei verfügbar ist? Oder Thema kuratierte Playlists? Die Firma Music Tomorrow hat dieses Jahr in einer Studie herausgefunden, dass 80% der Songs auf den Spotify-Playlists von Major-Labels stammt. Und was würde etwa der gerade in den USA getestete Spotify Discovery Mode bringen? Der soll den Künstlerinnen helfen, schneller entdeckt zu werden. Dafür müssen sie aber geringere Tantiemenzahlungen akzeptieren. In letzter Konsequenz kein Erfolg für seine Klientel, findet Jörg Heidemann vom VUT.
Wenn der Erste im Kino aufsteht, weil er denkt, er kann dann besser sehen, dann ist das ganz kurzfristig so. Und wenn dann aber alle aufstehen, weil sie nämlich auch genauso gut sehen wollen, dann hat sich an der Situation von vorher nichts verändert. Wenn ich diese Analogie jetzt umrechne, wenn also alle Künstler und alle Label jetzt diesen Discovery-Mode machen, was bedeutet das per se? Dass die Einnahmesituation der Künstler und Künstlerinnen und Label noch mal schlechter wird.
Bei aller Kritik und Skepsis, sie nutzen diese Dienste. Sicher auch desillusioniert und pragmatisch, aber sie nutzen sie.
Also wir sehen das als zusätzlichen Motor, damit Menschen uns wahrnehmen und gegebenenfalls dann eben auch zum Konzert kommen. Also ich glaube, da nichts stattzufinden, es hat eben nichts mit diesem, da wir haben die paar hundert Euro im Jahr zu tun, sondern es ist wie eine Art Werbefläche ist. Und Leute kommen zufällig auf einen, stoßen zufällig auf einen. Das habe ich auch irgendwo gesehen, dass relativ viele Streams auch generiert werden, dadurch, dass die dann Shirley Holmes empfohlen bekommen. Macht Sinn. Also ich finde, man kann der ganzen Sache natürlich auch total kritisch gegenüberstehen. Ich habe mich irgendwann damit arrangiert, nach anfänglichen Schwierigkeiten, und aber ohne jetzt irgendwie die Mega-Fans zu sein.
Die Wunde nicht geheilt.
Eine weitere Verdienstmöglichkeit für Songwriter und Bands sind Plattformen wie Patreon. Ein Crowdfunding-Abo-System, bei dem die Fans einen monatlichen Betrag für diverse Inhalte ihrer Lieblingsband bezahlen. Songtexte, Videos von Aufnahmesessions und Auftritten, Interviews, Podcasts, ein Bandtagebuch, manchmal auch extra Songs werden da an die Abonnenten verbreitet. In Deutschland wird Patreon seit langem von den einstürzenden Neubauten genutzt, seit 2019 auch von der ehemaligen Wir sind Heldensängerin Judith Holofernes. Für Joel Rothers von International Music oder auch Mel und Chris von Shirley Holmes ist Patreon derzeit allein aus zeitlichen Gründen keine Option. Sie alle haben Brotjobs neben ihrer Bandarbeit, was sich besonders während der Zeit ohne Auftritte als sehr wichtig herausstellte. Und zumindest in naher Zukunft sieht Mel für sich keinen Schwenk zum ausschließlichen Musikmachen.
Momentan und besonders auch nochmal in der aktuellen Situation stellt sich uns die Frage nicht. Wenn man das aber ernsthaft in Erwägung ziehen würde, denke ich, dass es für uns möglich wäre, mit Ach und Krach mit der Musik und einem Minijob oder so über die Runden zu kommen. Aber dafür müssten wir uns alle drei dann wirklich komplett anders aufstellen. Also reguläre Jobs kündigen, dann eben nur sowas wie 2 Tage die Woche jobben, Lebensstandard runterschrauben, viel mehr live spielen, dafür dann auch wieder aktiv Booking betreiben, gegebenenfalls zu Patreon gehen, uns da smarte Sachen einfallen lassen und wir müssten unsere laufenden Kosten runterschrauben, generell bei allem, was wir mit Geld angehen müssen, downsizen und vermutlich auch mit Crowdfunding arbeiten. Also ich glaube, dann könnten wir das für eine Weile hinbekommen. Also ich arbeite schon wenig, damit ich viel Zeit für die Musik habe, aber das jetzt noch weiter runterzuschrauben, wird wirklich bedeuten, auf vieles zu verzichten, was mir lieb und wichtig ist. Und ich mag dieses Freiheitsgefühl, Musik überwiegend zumindest in dem Moment machen zu können, in dem ich sie machen will und nicht, weil ich sie machen muss, damit ich überleben kann. Dass ich auf Kreativitätsschübe warten kann und die nicht herbeizwingen muss. Also klar, ich reiß mich auch oft am Riemen, gar keine Frage, aber ich habe halt immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also eigentlich bei fast allem. Nee, bei allem. Und das ist für mich unglaublich kostbar. Und deshalb für mich, in meiner und unserer jetzigen Bandsituation, ist diese Kombination aus Sicherheit und Freidrehen gerade das Richtige.
I'm not afraid to die.
Kunst und Kohle, wie Bands heutzutage überhaupt noch Geld verdienen. Eine Sendung von Anja Buchmann.
Der Fluch dieser Tage ist die kreative Plage. Wenn sie dich locken, bleib daheim und stopf die Socken. Müde all des Geschwätzes, such ich was Handfestes. Statt ne neue Platte, pflanz ich Blumenrabatte. Nach all den Jahren ist es so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Die Freude am Proben, es war schon immer gelogen. Artikel schreiben konnte ich nie leiden. Sich selber promoten, das gehört verboten. Statt socialisen, mit Freunden trinken und speisen. Nach all den Jahren ist das so. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Nach all den Jahren ist es so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Den Markt bedienen, ohne was zu verdienen, sich selbst ausbeuten und das auch noch mit Freuden. All das Networking war nie so mein Ding. Arbeit ist Arbeit. Und danach kommt Freizeit. Nach all den Jahren ist es so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Nach all den Jahren ist es so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit.